gekommen für mich. Rita wäre auch gerne mitgekommen, aber wir hüten gerade das Haus unserer ältesten Tochter und die haben einen kleinen Welpen, halbes Jahr alt, und der hält uns Tag und Nacht auf Trab. Und da konnte Rita nicht mitkommen, aber sie lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Ja, dieser Welpe, der ist so quasi unser 12. Enkelchen. Hat man 5 Kinder gehabt und 11 Enkelkinder und jetzt kommt noch so ein kleiner Welpe dazu. Aber so bleibt man jung und frisch, denke ich mal, hoffe ich jedenfalls. Ja, ich freue mich, dass ich auch hier dem Andi ein Stück entlasten kann. Ihr seid umgezogen in eine neue Wohnung, toll. Ich bin gerne hier und möchte euch heute etwas weitergeben. Ich habe lange überlegt, ich hatte manche andere Predigt so im Sinn, aber ich bin immer wieder zu diesem Thema zurückgekommen. Ich habe so den Eindruck, darüber soll ich sprechen. Und zwar über die Sehnsucht meines Lebens. Habt ihr auch so eine Sehnsucht, so einen ganz tiefen Wunsch für euer Leben? Ist wichtig, dass wir sowas haben, denke ich, denn das treibt uns an, das führt uns weiter. Und ich möchte die Sehnsucht meines Lebens gerne mit euch teilen. Ich befinde mich ja im letzten Abschnitt meines Lebens. Ich habe viel von der Gnade und vom Wirken Gottes erleben dürfen, bin unheimlich dankbar dafür. Aber eine Sehnsucht ist noch da. Und ich warte darauf, einen Teil ihrer Erfüllung noch selbst zu erleben. Und ich möchte diese Sehnsucht auch in euch wecken und sie gerne an euch weitergeben. Woher habe ich diese Sehnsucht? Ich will den Text lesen, aus dem dieser Gedanke kommt. Psalm 85. Herr, der du früher gnädig gewesen bist deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat früher vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünden bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen? Willst du uns denn nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Dieser Vers ist es. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Die große Sehnsucht meines Lebens ist in einem Wort zusammengefasst: Erweckung. Ich weiß, dass viele so Fragen haben, wenn von Erweckung geredet wird. Es wird vielleicht manchmal auch zu leicht hin davon geredet. Schon oft versprochen worden, sind da solche Spinner, die von Erweckung sprechen. Ich will euch erklären, was ich mit Erweckung meine und auch sagen, wo ich die biblische Grundlage dafür sehe. Und das ist dieser Vers aus Psalm 85, dieses Gebet. Herr, willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Das ist für mich so eine biblische Grundlage meiner Sehnsucht. Und das ist auch das, was ich mit Erweckung meine, eine Wiederbelebung. Im Englischen heißt das Wort Revival. Das sagt es eigentlich noch klarer. Darum geht es mir, um eine Wiederbelebung. Willst du uns nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Als ich in meinem Studium war, in den 60er Jahren, da kamen Missionare aus Indonesien zu Besuch nach Hamburg und sie berichteten uns von der Erweckung auf diesen Inseln Indonesiens. In diesem größten islamischen Land kamen nach 1965 Hunderttausende von Muslimen zum Glauben an Jesus. Und ihr Leben wurde dramatisch und tiefgreifend verändert. Es geschahen dieselben Wunder wie in der Apostelgeschichte. Tote wurden sogar lebendig, Blinde wurden sehend. All das geschah. Und einer der Werkzeuge der Erweckung dort sagte: Die größten Wunder waren für uns gar nicht mal, dass Blinde sehend wurden und Tote auferweckt wurden. Das größte Wunder war, dass reiche Leute, als sie von Jesus ergriffen wurden, bereit waren, ihren Reichtum aufzugeben und Werkzeuge Gottes zu werden in der Erweckung, Boten seiner Liebe. an das Volk. Tiefgreifende Veränderungen geschahen, Wunder wie in der Apostelgeschichte. Und als sie davon berichteten, da erwachte in mir die Sehnsucht, Herr Jesus, tu das bitte auch in unserem Land und Kontinent. Wir haben es bitter nötig. Und ich habe etwas davon auch erfahren dürfen. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend noch erlebt, wie in der Nachkriegszeit in Deutschland ein Stück Erweckungsluft geweht hat, als alles kaputt war, als wir gemerkt haben als Volk, wie verkehrt wir gelebt haben, was Schreckliches passiert ist. Da sind viele Menschen zurückgekehrt, umgekehrt zu Jesus. Und es waren, die Kirchen waren voll, die Missionszelte waren voll. Menschen haben sich wieder Jesus zugewandt, als ihnen alles andere aus den Händen geschlagen war. Und ich habe auch später in meinem Dienst so etwas immer wieder erlebt davon. Aber ich kann euch sagen, das hat mir Hunger und Durst gemacht, Erweckung nochmal in großem Maßstab zu erleben. Doch was ist Erweckung eigentlich? Willst du uns nicht wiederbeleben? Wiederbelebung. Es ist eine Wiederbelebung, die zuerst das Volk Gottes, die Kirche, erfasst. Und zwar die Kirche, die eingeschlafen ist oder sogar entschlafen ist. Eine Wiederbelebung. Hesekiel 37 beschreibt das eindrücklich. Der Prophet sieht dort ein Feld voller Totengebeine. Alles ist ganz still und ehrfürchtig. Kein Laut ist zu hören. Friedhofsruhe. Mancher wünscht sich ja Kirche so, ja. Friedhofsruhe. Der Geist Gottes führte Hesekiel überall hindurch, durch diese Totengebeine. Die Knochen lagen zusammenhanglos dort schon lange Zeit. Da war keine Haut, kein Fleisch, keine Sehnen mehr. Da gab es auch keine Veränderung. Alles blieb so, wie es schon jahrelang war. Und dann fragte ihn eine Stimme: Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden können? Wenn es etwas gab, was dem Propheten unmöglich schien, angesichts dieser toten Knochen, die schon so lange da lagen, dass kein Fleisch, Sehnen und Haut mehr da waren, wenn es irgendetwas gab, was unmöglich schien, dann war es, dass diese toten Knochen wieder lebendig werden. Und dann sagte die Stimme zum Propheten: Weissage, sprich über diese Gebeine, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und als der Prophet so redete, da entstand ein Rauschen, die Knochen rückten wieder zusammen, jeder an seinen Platz, und es kam Fleisch an die Knochen, Sehnen und Haut. Die Körper lagen wieder wunderschön da, aber noch reglos und tot. Und dann redete der Prophet noch einmal, und der Geist Gottes kam über diese wunderschönen Körper, und sie wurden lebendig. Und es heißt dort, sie standen auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Ja, ein Heer für Gott. Nicht ein Lazarett war das, ja, sondern eine Mannschaft, eine Truppe, ein Heer für Gott, mit dem Gott etwas vorhat. Ein überaus großes Heer. Das ist Erweckung. Was mit Israel physisch geschehen ist, ich glaube, dass dieses Wort aus Hesekiel 37 einmal die Wiederbelebung, die Wiederherstellung des Volkes Israel in seinem Land beschreibt. Aber das, was mit Israel physisch geschehen ist, dass ein Volk, das aufgehört hatte zu existieren und dann wieder eine Nation wurde, das ist ein Bild für das, was Gott geistlich tun will an Menschen aus allen Völkern. Israel ist so das Modell, an dem Gott gezeigt hat, wie er ist und was er tun will. Nämlich, dass er uns so geistlich beleben will, wie diese Totengebeine, ist eine Verheißung, ein Modell für die Gemeinde des Messias aus allen Völkern, aus Juden und Heiden. Erweckung. Ich will euch etwas sagen über Erweckung in der Geschichte. Die erste große Erweckung, die finden wir in der Bibel selbst, und zwar zu Pfingsten. Da wurden zuerst die Jünger von Jesus erfasst. Sie hatten sich ängstlich eingeschlossen nach der Hinrichtung ihres Meisters, aber als der Heilige Geist über sie kam, da standen sie auf und gingen furchtlos in die Öffentlichkeit und sagten Dinge, die ihnen Kopf und Kragen kosten konnten. 3000 Menschen aus allen möglichen Völkern kamen an einem Tag zum Glauben. Und in der folgenden Zeit geschahen Wunder, wie bei Jesus, als er noch auf Erden war. Ganz Jerusalem wurde durchdrungen von der Freudenbotschaft von Jesus. Und diese Botschaft ging weiter wie ein Lauffeuer durch die ganze damalige Welt. Das war Erweckung. Das war die Erfüllung der Sehnsucht von Jesus, der gesagt hatte, ein Feuer anzuzünden bin ich gekommen. Und was wünschte ich mehr, als dass es schon brennte? Das war die große Sehnsucht Jesu. Ja, passieren solche Dinge, von denen ich jetzt berichtet habe, denn nur irgendwo weit weg, in Jerusalem damals, schon lange her, in Indonesien, recht weit von uns entfernt, 1964, heute im Iran. Im Iran ist die heute vielleicht größte Erweckung der Gegenwart, wo vielleicht ein bis zwei Millionen Menschen, man weiß es nicht, man kann es nicht zählen, Muslime, sich zu Jesus umgewandt haben. Und wir erleben, wie viele von diesen Iranern nach Europa kommen, auch nach Deutschland kommen. Und ich darf zurzeit in Freiburg die Iraner, die dort gläubig geworden sind und im Raum Freiburg leben, betreuen. Und ich darf Anteil haben an diesem Wirken Gottes, Erweckung im Iran. Wenn die Menschen dort zum Glauben kommen, in einem Hauskreis, Hausgemeinde, wird bald darauf oft der Hauskreisleiter abgeführt, kommt ins Gefängnis. Die Leute verlieren ihren Job und verlassen das Land und kommen zu Hunderttausenden nach Europa. Und ich kenne diese Menschen persönlich, viele. Ich war bei Gerichtsverhandlungen und Anhörungen vor dem Bundesamt für Migration mit dabei, habe ihre Schicksale kennengelernt. Es geht mir ans Herz. Und wenn ich dann höre, wenn anonym von Flüchtlingen so pauschal geredet wird, lasst sie doch draußen, dann bricht es mir fast das Herz. Aber jetzt zurück zum Thema. Im Augenblick ist Erweckung im Iran, also auch weit weg. Ist es nur so ganz weit entfernt? Ist das was Realistisches auch für uns hier in Europa? In der Schweiz, in Deutschland. Ich will euch von einer der größten und nachhaltigsten Erweckungen erzählen, die in Deutschland geschehen ist, und zwar in Herrenhut. Viele von euch kennen die Losungen der Herrenhuter Brüdergemeine, die kommt noch von daher. Also, wie ist das passiert? Damals, bevor die Erweckung kam, waren auch Flüchtlinge unterwegs und um ihres Glaubens willen Verfolgte waren aus Böhmen und aus anderen Gegenden dort in diese Gegend von Deutschland gekommen, nach Ostdeutschland, in die heutige Lausitz. Ein Graf Zinzendorf hatte Jesus kennengelernt und er hatte ein ganz besonderes Erlebnis. Er war unterwegs auf einer Bildungsreise, so als Graf konnte er sich das leisten, und er kam in eine Gemäldegalerie und sah ein Bild des gekreuzigten Jesus. Und unter dem Kreuz stand: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und das traf ihn ins Innerste seines Herzens. Und er gab sein Leben Jesus, weil ihm aufging, was Jesus für ihn getan hatte. Und er gab alles, was er war und hatte, Jesus. Und dann passieren wunderbare Dinge. Er nahm die Verfolgten auf und baute einen Ort für sie auf seinem Grund und Boden. Und er nannte diesen Ort Herrenhut, denn unter dem Schutz seines Herrn Jesus sollten diese Geflüchteten leben und sicher sein, Heimat und Schutz finden. Aber wie das ist, wenn so Menschen aus ganz verschiedenen Regionen und Hintergründen religiöser Herkunft zusammen sind, dann ist es so, wo drei zusammen sind, gibt es vier verschiedene Meinungen, oder? Und Zinzendorf hat das sehr bedrückt, diese Uneinigkeit. Einer wollte den anderen zu seiner Überzeugung bekehren. Es war schlimm und es trieb ihn ins Gebet. Er besuchte auch jeden Einzelnen und legte ihm ans Herz, nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame, was sie in Jesus haben, zu betonen. Und dann kam es zu einem denkwürdigen Gottesdienst im August 1727. Da Da kam der Geist Gottes über die Versammlung. Sie vergaßen Zeit und Stunde. Gottes Gegenwart war so stark. Und es begann eine Erweckung, eine Wiederbelebung, deren Wirkung bis an die Enden der Erde ging. Denn bis dahin hatte man geglaubt und gesagt, die Zeit der Mission ist vorüber mit der Zeit der Apostel. Die haben die Mission gemacht, jetzt ist die Zeit vorüber. Aber als der Geist Gottes kam, da erwachte die Mission wieder. Und Leute aus Herrenhut gingen in die Karibik, nach Afrika, überall, wo Gott sie hinsandte. Und durch diese Leute aus Herrenhut wurde auch John Wesley erfasst und wurde zu einem besonderen Werkzeug Gottes in England, sodass England nach 50 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen war. Im Vergleich zu dem, was vorher war, eine tiefgreifende Umwandlung war durch das Land gegangen, weil sie von Jesus und von seinem Geist erfasst und wiederbelebt wurden. Einmal ging, als in Wales diese Erweckung war, Anfang unseres Jahrhunderts, da gingen viele auch hin, fuhren nach Wales, um die Erweckung zu sehen. Und aus der Schweiz waren auch einige Besucher dabei und die stiegen dann in Cardiff aus dem Zug und fragten den Bahnhofsvorsteher, wo ist denn hier die Erweckung? Da knöpfte der seine Uniform auf und zeigte auf sein Herz und sagt, hier ist die Erweckung. Bahnhofsvorsteher, Lehrer, Ärzte, Handwerker, Professoren, Mütter, Väter, Kinder, erfasst vom Geist Gottes. Hier war die Erweckung aufgebrochen. Und so war das in England durch John Wesley. Was hat sich dieses Land verändert? Und man sagt, England wurde die Revolution, die Frankreich erlebt hat, die französische Revolution erspart, wo ja zigtausend starben, einmal von der Richtung unter die Guillotine, dann wieder von der anderen Richtung her. England wurde das erspart durch diese Erweckung, die das Land erlebt hat. Im Augenblick brennt das Feuer der Erweckung besonders im Iran. Aber da erzähle ich jetzt nicht viel drüber. Was sind die Kennzeichen von Erweckung? Woran erkennt man, ob Erweckung da ist oder ob wir Erweckung brauchen? Hier steht, willst du uns denn nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Ein Kennzeichen von Erweckung ist jubelnde Freude. Eine unwahrscheinliche Freude. Ich meine, wir kennen alle Freude, wenn etwa, ja, die Schweizer Nationalmannschaft ist etwas weitergekommen bei der WM. Und wir wissen, wie das ist, wenn die Leute im Stadion jubeln, aber dann irgendwann verliert man auch wieder, dann ist die Freude auch im Kübel. So ist das mit so vielen Freuden, die wir kennen. Aber Erweckung führt zu einer Freude, nicht zu irgendeiner Freude, sondern zur Freude an Gott und zur Freude über Gott. Willst du uns nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Wisst ihr, Erweckung ist, wenn Menschen eine unwahrscheinliche Freude an Gott und über Gott haben. Und das ist eine Freude, die ist wirklich krisenfest. Wie gesagt, die Freude über Sportler und sportliche Erfolge, die ist nicht sehr krisenfest. Und auch manches andere, was wir im Leben haben, wenn wir was Neues anschaffen, das wird auch wieder alt. Aber die Freude an Gott und über Gott ist eine Freude, die ist krisenfest. Der Apostel Paulus hat einen seiner schönsten Briefe aus dem Gefängnis geschrieben, den Philipperbrief. Und er ist durchzogen von dem Stichwort Freude. Freut euch in dem Herrn in allen Lagen. Und nochmal sage ich euch, freut euch, schreibt er, und er liegt dort im Gefängnis. Eine Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen, auch wenn man in ganz schwierigen Situationen ist. Das ist Erweckung, da ist die Freude, nicht über das einem äußerlich gut geht, aber die Freude an Gott, die Freude aus Gott, die Freude über Gott. Und das war bei den ersten Christen so, ich will euch das lesen. das war diese Freude, die in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und zwar heißt es da, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit jubelnder Freude. Mit jubelnder Freude waren die zusammen. Und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde Menschen hinzu, die gerettet wurden. Kein Wunder. Wisst ihr, wenn da so eine Freude ist, Menschen sind hungrig nach Freude. Die hören das und die sehen das und kommen und möchten die auch haben, möchten auch diese Quelle der Freude haben. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. In Erweckung bricht diese Freude Gottes wieder durch, die Freude an Gott und über Gott. Und die trägt auch durch schwere Zeiten. Ein kurzes Beispiel aus dem Iran, was mir einer meiner iranischen Freunde erzählt hat. Eine Frau, die hatte eine Kollegin, eine Arbeitskollegin, und sie wusste, diese Arbeitskollegin hat eine ganz schwierige Ehesituation, Ehe und Familie. Es war ganz schwierig. Und trotzdem hatte diese Frau eine Freude. Und diese Kollegin fragte dann, sag mal, ich weiß ja, wie es bei euch, wie es bei dir aussieht. Dir geht es ganz schlecht zu Hause und du hast so eine Freude. Da hat sie gesagt, ja, komm mal mit in unsere Hausgemeinde. Du wirst sie auch kennenlernen. Und sie kam mit in die Hausgemeinde und fand auch Jesus als die Quelle einer Freude, die auch in den schwersten Lebenslagen durchträgt. Und davon auch nicht beseitigt wird. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Wie kommt es zu dieser Wiederbelebung? Jesus ist ja der Wiederbeleber. Ihr kennt sicherlich alle Bilder von einer Wiederbelebung. Also wenn einer zum Beispiel ertrunken ist, ja, und an Land gezogen wird, dann wird auf dem Brustkorb gepumpt, das Wasser kommt raus aus der Lunge. Das ist ein Teil von Wiederbelebung. Und so macht das Jesus auch bei uns, wenn wir ihn bitten. Dieser Psalm ist ja eine Bitte darum. Willst du uns nicht wiederbeleben? Und das ist der Weg. Wenn du Sehnsucht hast danach, dann bitte ihn. Jesus ist der, der wiederbelebt. Und manchmal muss er das Wasser, was in der Lunge ist, rausdrücken, damit die Lunge wieder atmen kann. Das kann manchmal schmerzhaft sein. Ich habe erlebt, dass Menschen durch schwierige Lebenssituationen wieder angefangen haben zu beten, wirklich tief zu beten. Beten ist ja das Atmen der Seele. Und Jesus macht manchmal durch eine schwierige Situation, wo er das Wasser aus unserer Lunge holt, bringt unsere Lunge wieder zum Atmen und er macht Mund-zu-Mund-Beatmung. Er haucht uns seinen Geist, seinen Odem ein, sein Leben. So kommt es zur Wiederbelebung. Und ich glaube, das möchte Jesus jedem Menschen schenken. Dafür hat er alles gegeben und investiert, um uns dieses Leben wieder zu schenken. Und der Weg dazu ist, dass wir das haben wollen und sagen, willst du uns nicht wiederbeleben? Dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, belebe deine Gemeinde, belebe unser Volk, unseren Kontinent Europa und fange bei mir an. Das war so ein Gebet in Erweckungszeiten in England. Herr, belebe uns neu, schenk uns eine Erweckung und fange bei mir an. Und Leute aus der Erweckung, die das erlebt haben, die haben oft solche Gebete gehört und sie sagten, am Klang der Gebete hören wir, wie nah die Erweckung ist. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Liebe Gemeinde, ich glaube, es ist möglich, dass vor uns Zeiten jubelnder Freude liegen, dass wir noch jubelnde Freude erleben, die alles Leid überragt. Dass wir erleben, wie Menschen, die sich sehnen nach dieser Freude, nach diesem Leben, wie sie strömen und kommen. Und wie in Europa noch einmal Gott und Jesus Christus geehrt werden und sein Wort wieder in seiner Schönheit erkannt und geliebt wird. Ich habe ein Lied mitgebracht, das wir nicht singen wollen, das wir aber jetzt vorne sehen werden. Das ist so ein Gebet aus der Erweckungszeit. Einige kennen es von euch wahrscheinlich. Belebt dein Werk, o Herr. Und ich möchte dieses Lied einfach vorne stehen lassen. Das Lobpreisteam kommt nach vorne und spielt instrumental etwas im Hintergrund. Und ich möchte euch einladen, ihr könnt dieses Lied zu eurem Gebet machen. Oder ihr könnt dieses Gebet, dieses Lied zu einem Sprungbrett machen für euer eigenes Gebet. Oder einen Teil herausnehmen und sagen, ja, Herr. So darf ich euch bitten. Und das Lobpreisteam spielt ein Lied und wenn das Lied, wenn die Instrumentalbegleitung zu Ende ist, stimmen wir in das Lied ein, das das Lobpreisteam instrumental gespielt hat.